Eine biometrische Datenbank für 1 Milliarde Menschen. Bill Gates sieht sich mit seiner Stiftung in Indien als eine Art Neben- oder gar Überregierung. Das machte er im Dezember 2015 auf dem Financial Inclusion Forum in Washington mehr als deutlich. Es ist eine wundervolle Sache, in ein Land zu gehen und ein breites Identifikationssystem aufzubauen. Indien ist ein interessantes Beispiel. Dort wird das Aadhaar-System, eine 12-stellige Identifikationsnummer, die mit biometrischen Merkmalen unterlegt ist, gerade im ganzen Land allgegenwärtig. Wir haben vor, diese ID so zu nutzen, dass, wenn Sie irgendeine öffentliche Dienstleistung haben wollen, sagen wir, Sie gehen in eine Arztpraxis, wir in der Lage sein werden, diese ID zu nutzen, um sehr schnell Ihre Gesundheitsdaten aufzurufen. Wenn Sie von einem Teil des Landes in einen anderen umziehen, werden Sie verfolgt, also tracked und bedient. Was in Amerika und Europa den Bürgern aus gutem Grund nicht zuzumuten ist, lässt sich im gigantischen Freiluftlabor Indien ohne weiteres durchsetzen und erproben. Die indische Regierung hat inzwischen nach eigenen Angaben bereits über 1 Milliarde Einwohner des Landes in der zentralen biometrischen Allzweckdatenbank namens Aadhaar erfasst. Jeder Bürger bekommt eine mit seinen biometrischen Merkmalen verknüpfte, eindeutige Aadhaar-Nummer. Architekt des Megaprojekts war Nandan Nilekani. Der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende von Infosys, Indiens zweitgrößtem IT-Unternehmen, wurde zum ersten Leiter der zuständigen Behörde Unique Identification Authority of India, kurz UIDAI, berufen. Auch die Interessensvertretungen der indischen IT-Branche, die National Association of Software and Service Companies, hat er gegründet. In den beiden Jahren, bevor er Chef von UIDAI wurde, war Nilekani Mitglied des Stiftungsrats des Weltwirtschaftsforums. In Sachen Philanthropie arbeitet er in verschiedenen Projekten eng mit Bill Gates und seiner Stiftung zusammen. Die biometrische Datenbank aller Inder ist also das Kind eines Vertreters der Branche, die am meisten in Form von Aufträgen und Daten davon profitiert. Und eines Interessensvertreters der großen multinationalen Konzerne, die sich mit Nachdruck solche Datenbanken von den Regierungen gewünscht haben. Laut Nilekani geht es auch bei Aadhaar um finanzielle Inklusion. Der Gedanke ist, inklusiv zu sein. Die Oberklasse und die Mittelklasse haben viele Identitätsnachweise, aber die Armen haben keinen, begründete er das Projekt 2009. Er erklärte nicht, warum man dafür über 1 Milliarde Indern, die zunächst eine Identität haben, einen biometrischen Identitätsnachweis aufzwingen muss, ohne den sie dann keine staatliche Leistung mehr empfangen, keine Steuern zahlen, keinen Telefonvertrag abschließen und keine Banktransaktion mehr vornehmen können. Reetika Khera, Professorin am Indian Institute of Technology, widerspricht in einem Fachzeitschriftenaufsatz dem Versprechen der Regierung, Aadhaar sei in der Lage, finanziellen Ausschluss zu beenden und die Lebensbedingungen für die Armen zu verbessern. Die begrenzten Vorteile der Aadhaar-Datenbank hätte man mindestens ebenso gut auch auf anderem Wege erreichen können, ohne die massiven Gefahren und Nachteile, die mit einer derartigen zentralen Datenbank verbunden sind, schreibt sie. Diese zentrale Datenbank habe außer der Überwachungsfunktion nur den Vorteil, dass man etwas Geld spart, wenn man nicht für verschiedene Zwecke mehrmals Fingerabdrücke erfassen muss. Diese Kostenersparnis bezahle man mit einer Vervielfachung der Missbrauchsrisiken und der Gefahren für die bürgerlichen Freiheiten. Wie schon die Londoner Forscher aus Anlass des britischen Programms, sagte Khera für Indien das voraus, was dann tatsächlich geschah. Und noch geschieht. Der massenhafte Ausschluss der Armen statt ihrer Inklusion. Es gibt viele Arten, wie man wegen Aadhaar ungerechtfertigt von Programmen und Leistungen ausgeschlossen werden kann. Wer ständig Ziegelsteine anfasst, hat nach einigen Jahren keine lesbaren Fingerabdrücke mehr. Ihre Scanner könnten das zwar ausgleichen, aber die sind teuer und bei weitem nicht überall vorhanden. Leute entwickeln außerdem Augenkrankheiten, die das Irisbild verändern. Krank und alt können niemanden mehr schicken, um Getreiderationen oder sonstige Hilfen für sie abzuholen. Wanderarbeiter können oft kein Geld senden oder empfangen, weil die Adresse nicht mit dem Datenbankeintrag übereinstimmt. Die Geräte zur Ersterfassung funktionieren nicht immer perfekt und werden auch nicht immer korrekt bedient. Dasselbe gilt, wenn die Identität eines Menschen später mit der Datenbank abgeglichen wird. Fehlender Internetanschluss und mangelhafte Mobilfunkabdeckung tun ein Übriges, um die Bestätigung der eigenen Identität im Alltag für viele zu einem Glücksspiel werden zu lassen. Schlimm ist das vor allem für Menschen, denen die Reserven fehlen. Arbeitslose, die beim staatlichen Arbeitsbeschaffungsprogramm abgewiesen werden, weil der Identitätsnachweis nicht klappt. Kinder, die nicht an der Schulspeisung teilnehmen können, weil sie keine AHK-Karte haben. Bedürftige, die ihre staatlich subventionierte Reisration nicht kaufen können. Homosexuelle, Prostituierte und Angehörige anderer Gruppen, die befürchten, diskriminiert oder attackiert zu werden, verzichten manchmal lieber auf Leistungen, als sich mit ihrer Nummer auszuweisen. Die Regierung und die UIDAI-Behörde leugneten jahrelang hartnäckig diese massenhaft auftretenden Probleme, von denen überall zu lesen war, und blieben bei ihrer Eingliederungsrhetorik. Im April 2017 machte jedoch die Regierung des Bundesstaats Telangana erstmals staatsweite Daten einer Untersuchung öffentlich. Danach war die Fehlerrate beim Arbeitsbeschaffungsprogramm für arme Landbewohner extrem hoch. Bis zu einem Drittel der Arbeiter seien vom System nicht erkannt worden und hätten keinen Lohn bekommen, vor allem wegen abgenutzter Fingerabdrücke und nicht vorhandener Iris-Scanner. Schon die Art, wie diese monströse Datenbank zustande kam, sagt eigentlich alles. Von 2009 bis 2016 gab es kein Gesetz dazu. Nur Regierungsverordnungen ohne ernsthafte Parlamentsbeteiligung. Erst 2016 brachte die Regierung ein Gesetz zur AAH ein. Sie deklarierte es als Finanzgesetz, um die zweite Parlamentskammer außen vor zu halten, in der die Regierungspartei sich nicht auf eine Mehrheit verlassen konnte. Nachdem das Gesetz durch war, schaffte die Regierung im Eiltempo Fakten und erließ unzählige Verordnungen, die die AAH-Nummer für alle möglichen Zwecke verbindlich machten. Vom Steuerzahlen über Bankgeschäfte bis zu einer ganzen Reihe von sozialen Leistungen. Viele private Unternehmen, von Telekommunikation über Arztpraxen bis Amazon, taten von sich aus dasselbe. Das indische Verfassungsgericht hat mehrmals geurteilt, die AAH-Nummer dürfe nicht für staatliche Leistungen verpflichtend gemacht werden. Die Regierung Modi hat das höchste Gericht jedes Mal zugunsten der erklärten Ziele von Bill Gates ignoriert. Im August 2017 kam dann wieder ein deutliches Signal vom Verfassungsgericht. Es urteilte zu AAH, dass es in Indien entgegen der Auffassung der Regierung ein Grundrecht auf Privatheit gibt. Bei uns würde man dazu informationelle Selbstbestimmung sagen. Unter diesem Aspekt ist AAH die größte anzunehmende Katastrophe. Denn die Regierung drängt darauf, dass die AAH-Nummer als zusätzliches Datenfeld in unzählige private und öffentliche Datenbanken eingetragen wird. Die überall einheitliche Nummer sorgt dafür, dass all diese Datenbanken verbunden werden. Man kann durch Abfrage einer einzigen Nummer alles über eine bestimmte Person aus allen Datenbanken abrufen, die diese Nummer verwenden. Auf viele dieser Datenbanken haben auch normale Bürger und Unternehmen über das Internet Zugriff. Der Bürger hat keine Möglichkeit mehr zu beeinflussen, wer was über ihn weiß. Das kann Opposition gegen mächtige Interessen sehr gefährlich machen und leistet totalitären Verhältnissen Vorschub. Unzähligen Medienberichten zufolge ist die AAH-Datenbank extrem anfällig für Missbrauch. Die UIDAI behauptete jedoch in schöner Regelmäßigkeit, die Daten seien völlig sicher. Wer auf Schwachstellen hinweist, wird polizeilich verfolgt. So ging es zum Beispiel dem Unternehmer Samir Kochar. Er hatte auf seiner Webseite einen Artikel publiziert, in dem er zeigte, wie man AAH-Daten leicht von Unternehmen stehlen kann, die erfasste Daten bei sich speichern. Ebenso ging es einer Reporterin, die berichtet hatte, dass sie über WhatsApp für nur 7 Euro einen Zugangscode für die AAH-Datenbank kaufen konnte. Mit diesem Code war es ihr möglich, Namen, Telefonnummern und Adressen von Millionen Menschen herunterzuladen. Für weitere 5 Euro bekam sie ein Programm, mit dessen Hilfe sie AAH-Karten unter diesen Namen ausdrucken konnte. Überall, wo man sich mit der AAH-Nummer ausweisen kann, kann der Inhaber solcher gefälschter Karten unter dem Namen der Person auftreten, deren Daten gestohlen wurden. Das ist zum Beispiel bei Bankgeschäften in Postfilialen auf dem Land der Fall, wenn es dort gerade keine funktionierenden biometrischen Lesegeräte gibt. Gleichzeitig erlegt das Gesetz UIDAI keinerlei Verpflichtung auf, Bürger, deren Daten gestohlen oder missbraucht wurden, hierüber zu informieren. Bürger haben auch kein Auskunftsrecht und keine Möglichkeit, von sich aus eine Untersuchung möglichen Missbrauchs zu erzwingen. Chinmayi Arun, Chefin des Center for Communication Governance an der Nationalen Rechtsuniversität Delhi, kritisiert das heftig. Andere Länder wie die USA, die so gern den indischen Bürgern die Idee zentraler Regierungsdatenbanken andienen, verwalten ihre eigenen nicht mit solch mutwilliger Gedankenlosigkeit. Im Januar 2018 räumte UIDAI erstmals indirekt ein, dass das System nicht sicher ist und kündigte eine zusätzliche Sicherungsebene in Form einer zweiten temporären AAH-Nummer an, genannt virtuelle ID. Das ist eine Nummer, die die Bürger statt ihrer originären AAH-Nummer angeben können. Diese virtuelle ID soll künftig immer wieder abgeändert werden, sodass Unternehmen, die die Daten speichern, nur Nummern haben, die irgendwann verfallen. Doch die schlimmsten Formen des Missbrauchs kann man auch so nicht abstellen. Fremde Fingerabdrücke lassen sich sehr leicht in Besitz bringen. Und wer biometrische Daten erfasst, um diese zu kontrollieren, kann diese auch missbrauchen, um unter fremder Identität aufzutreten. Er kann unter fremden Namen Geldgeschäfte tätigen oder einkaufen. Derjenige, dessen Identität gestohlen wurde, kann sich sehr schwer dagegen wehren und den Missbrauch beweisen. Ein Passwort kann man ändern. Seine Iris oder seine Fingerabdrücke nicht.